Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die anhaltende Debatte, wer für die Corona-Tests von Rückkehrern aus Risikogebieten zahlen soll. Die Reisenden selbst oder soll es dabei bleiben, dass das aus den Töpfen der Krankenkassen finanziert wird? Dazu gleich mehr. Zum Start aber: die 7. Verhandlungsrunde zwischen Brüssel und London ist zu Ende gegangen und die Chancen für geregelte Vertragsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit sind noch mal kleiner geworden. Peter Kapern berichtet.
Nichts geht, nichts bewegt sich, jedenfalls nicht in die richtige Richtung, wie EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Ende der 7. Verhandlungsrunde bilanzierte.
Too often this week it felt as if we were going backwards more than forwards.
Diese Woche, so Barnier, habe es sich zu oft so angefühlt, als würde man sich rückwärts statt vorwärts bewegen. Immerhin, zumindest in dieser Beurteilung der Verhandlungen, stimmen London und Brüssel überein. Die Verantwortung für Stillstand oder gar Rückschritt sehen sie allerdings jeweils bei der anderen Seite. David Frost, Verhandlungsführer der britischen Seite, ließ wissen, die EU weigere sich, in substanzielle Verhandlungen über Vertragstexte einzusteigen, solange das Vereinigte Königreich nicht den Kernforderungen Brüssels zugestimmt habe. Michel Barnier hingegen wirft exakt dasselbe der britischen Verhandlungsdelegation vor. Der britische Premierminister Boris Johnson hat uns im Juni versprochen, dass er die Verhandlungen über den Sommer beschleunigen wolle. Tatsächlich aber haben die britischen Unterhändler auch in dieser Verhandlungswoche wieder keinerlei Bereitschaft gezeigt, in den Bereichen Fortschritte zu erzielen, die für die EU fundamental sind. So wie die letzten Verhandlungsrunden endete also auch die jüngste wieder mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Besonders an zwei Punkten stehen sich die Unterhändler bislang unversöhnlich gegenüber. Die EU verlangt ein Fischereiabkommen, das den Fischern vom Kontinent langfristig den Zugang zu den britischen Fischgründen sichert. London hingegen ist allenfalls bereit, von Jahr zu Jahr neu zu entscheiden, ob und wie viel Trawler aus Frankreich, Holland oder Deutschland vor der britischen Küste fischen dürfen. Zweiter Streitpunkt ist das sogenannte Level Playing Field, eine Vereinbarung, die sicherstellt, dass britische Unternehmen im Wettbewerb mit der EU-Konkurrenz keine unfairen Vorteile erhalten, etwa durch abgesenkte Sozial- oder Umweltstandards oder durch exzessive Subventionen. London pocht aber auf seine uneingeschränkte Souveränität und weigert sich, irgendwelche Vorschriften zu befolgen, die auf dem Kontinent mitformuliert wurden. Geradezu exemplarisch für diesen Konflikt stehen die unterschiedlichen Ansichten über das Speditionsgewerbe. Britische Spediteure sollen von der Insel aus Waren in die EU transportieren dürfen, so die Forderung Londons. Aber nicht nur das. Die Briten verlangen eine umfassende Kabotageregelung. Lkw von der Insel sollen bis zu 3-mal in der EU anhalten dürfen, um Waren aus- oder einzuladen. Gleichzeitig aber weigert sich London, dabei die für EU-Spediteure geltenden Sozial- und Sicherheitsstandards einzuhalten. Michel Barnier.
Notamment sur le temps de travail, sur l'installation de tachygraphes modernes dans les camions pour contrôler les temps de conduite et de repos.
Insbesondere die Regelungen über die Arbeitszeiten für Lkw-Fahrer und den Einbau moderner Fahrtenschreiber zur Kontrolle der Lenk- und Pausenzeiten lehne Großbritannien ab, so Barnier. Am 7. September beginnt die nächste Verhandlungsrunde. Bis Ende Oktober muss ein Abkommen ausgehandelt sein, damit es von den Mitgliedstaaten bis Jahresende ratifiziert werden kann. Denn dann läuft die Übergangsfrist aus, in der das Vereinigte Königreich noch an die EU-Regeln gebunden ist. Noch sei eine Einigung möglich, betonen beide Seiten. Aber wie stets fügte Barnier auch heute wieder jenen Satz hinzu, mit dem er sicherlich in die europäischen Geschichtsbücher eingehen wird.
The clock is ticking. The clock is ticking.
Der Bericht von Peter Kapern war das mit der tickenden Uhr am Ende. In der Corona-Krise wachsen die Schulden in den meisten Ländern Europas stark an. Auch in Deutschland, in Großbritannien erreichen sie bislang nie gekannte Höhen. Imke Köhler dazu.
Großbritanniens Schuldenberg ist auf über 2 Billionen Pfund angewachsen. Zum ersten Mal in der Geschichte. Der nationalen Statistikbehörde ONS zufolge beliefen sich die Staatsschulden Ende Juli auf 2,004 Billionen Pfund. Das sind rund 228 Milliarden Pfund mehr als vor einem Jahr. Die Schuldenquote stieg damit auf 100,5% des Bruttoinlandsprodukts. Dass die Schuldenquote die 100%-Marke reißt, hat es seit Anfang der 60er Jahre nicht mehr gegeben. Finanzminister Rishi Sunak machte angesichts der Zahlen deutlich, wie wichtig es sei, dass Großbritannien seine Finanzen wieder in den Griff bekomme. Es müssten schwierige Entscheidungen getroffen werden. Der Finanzminister steht in der Kritik, weil er bisher nicht bereit ist, das Kurzarbeitergeld über Ende Oktober hinaus zu verlängern. In diesem Haushaltsjahr, das seit April läuft, hat die Regierung insgesamt schon mehr als 150 Milliarden Pfund aufgenommen. Das ist schon fast so viel wie während des gesamten Haushaltsjahres 2009-2010, als die Regierung versuchte, die Folgen der Finanzkrise abzumildern.
Der Bericht von Imke Köhler. Die Corona-Infektionslage in Deutschland ist im Moment unübersichtlich. Im Trend steigen die Infektionszahlen, aber regional sehr unterschiedlich. Der neueste Corona-Hotspot liegt im hessischen Hanau, wo nun erneut Kontaktbeschränkungen eingeführt werden. Unterdessen geht die Debatte um die Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten weiter. Ist es nicht angemessen, dass die für ihre Tests selber zahlen? Bislang hat die Politik das vermieden, um keine Hürden für die Bereitwilligkeit, sich testen zu lassen, aufzubauen. Angela Tesch dazu.
Mit der Testpflicht für Reiserückkehrer ist die Zahl der Tests stark angestiegen. 875.000 waren es in der vergangenen Woche, meldet das Robert-Koch-Institut. In jedem sechsten Labor würden inzwischen die Reagenzien knapp. Für Vertreter der Laborbranche läuft einiges schief. Anlassloses Testen an Flughäfen von Menschen, die gar keine Symptome hätten, würden die Ressourcen für die Versorgung von Erkrankten in Kliniken und Pflegeheimen sowie bei der Aufdeckung von Infektionsketten gefährden. Dass diese Tests dann auch noch kostenlos sein sollen, findet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, auf Dauer nicht hinnehmbar.
Also ich habe großes Verständnis, dass es jetzt erstmal so gemacht worden ist. Es musste schnell gehen, aber ich finde dezidiert, wir brauchen eine neue Strategie in den Herbst rein, wenn wieder Ferien sind.
Die Volksseele koche, und zwar zu Recht, sagt Dreyer im ZDF.
Wenn man Menschen im Fernsehen sieht, die am Flughafen sagen, ich weiß, Mallorca ist ein Risikogebiet, aber ich fahre trotzdem hin.
Sie plädiert dafür, Rückkehrer aus solchen Regionen verpflichtend in Quarantäne zu schicken und Tests einige Tage nach der Rückkehr selbst bezahlen zu lassen. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, hält ein Bezahlverfahren bei den derzeitigen Massentests aus Kapazitätsgründen für nicht möglich.
Also, dass wir es jetzt so machen, wie wir es machen, ist richtig. Wenn ich mir vorstellen würde, wir müssten jetzt noch bei den Testen auch das Geld einsammeln, dann würden wir völlig scheitern.
Wer Ferienreisen gebucht habe, bevor die Corona-Tests zur Pflicht wurden, sollte diese nicht bezahlen müssen. Allerdings, sagt Laumann im ZDF, sollten alle, die künftig Reisen in Risikogebiete planten, die Kosten für die Tests mit in der Reisekasse einplanen oder in Quarantäne gehen.
Es ist einfach nicht Aufgabe, finde ich, alles in der Solidargemeinschaft in dieser Frage landen zu lassen.
Das sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, anders. Die Testpflicht würde weniger widerwillig erfüllt bzw. nicht umgangen, wenn sie nichts kostete. Außerdem sollten Urlaubsreisen zum Beispiel zu Verwandten auf den Balkan oder in die Türkei nicht zu einer sozialen Frage werden.
Wenn Sie wissen, für Ihre 4-5-köpfige Familie kostet der Test dann 300-400 Euro, dann werden Sie alles tun, um nicht getestet zu werden. Es kann aber nicht in unserem Interesse sein.
Die Folgekosten, wenn unentdeckte Infizierte das Virus ins Land tragen, wären am Ende höher, warnt Spahn. Malu Dreyer will die Frage baldmöglichst mit der Kanzlerin klären.
Das sollte einer der wichtigen Aufträge sein, wenn wir jetzt wieder uns treffen, was ja überfällig ist, gemeinsam im Kreis der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin und der Bundesregierung, dass man wirklich nochmal sorgfältig überlegt, wie geht man mit dieser Frage um. Auf Dauer kann es nicht sein, wenn Menschen bewusst in Risikogebiete fahren, um Urlaub zu machen, dass am Ende die Allgemeinheit diese Tests bezahlt.
Die Kosten für die Tests übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung, die dafür vom Bund bezuschusst wird. Wird ein Test durch den öffentlichen Gesundheitsdienst der Länder durchgeführt, dann tragen die Länder einen Teil der Kosten, zum Beispiel für die Ausstattung der Testzentren.
Angela Tesch war das. Verwandtes Thema, anderer Ort in die USA, wo Joe Biden nun der offizielle Herausforderer des amtierenden Präsidenten ist. Bidens Wahlkampf lebt von der Abgrenzung vom amtierenden US-Präsidenten. Falls Biden im November als Sieger aus der Wahl hervorgeht, wird seine Agenda aber bestimmt sein von dem, was sein Vorgänger hinterlassen oder versäumt hat. Ganz oben steht dabei Trumps Corona-Politik. In den USA als besonders betroffenes Land hat die Pandemie offengelegt, wo es überall im Gesundheitswesen in den USA hakt. Katja Ritterbusch dazu.
Jimmy Lewis erinnert sich genau an den Tag Mitte April, als er in einer Telefonkonferenz mit den Geschäftsführern mehrerer Krankenhäuser saß. Die Krankenhauschefs berichteten, dass sie zahlungsunfähig seien. Sie wüssten nicht, was sie tun sollten. Patienten kämen weiter. Lewis ist Vorstand von Hometown Health, einem Verband von kleinen Krankenhäusern und Landärzten im US-Bundesstaat Georgia. Krankenhäuser und Arztpraxen in ländlichen Regionen der Vereinigten Staaten zählen zu den Verlierern der Covid-19-Pandemie. Mehr als 40 Krankenhäuser mussten seit Jahresbeginn schließen. Krisengeschüttelt waren diese Krankenhäuser schon vor Corona. Der Wegzug der Menschen in die Städte, der Ärztemangel auf dem Land, die Übernahme kleiner Krankenhäuser durch große Klinikzentren. All das befördert das rasante Krankenhaussterben in den USA. Diese fragilen Krankenhäuser operierten mit einem sehr schmalen Betriebseinkommen, sagt Bill Custer, Gesundheitsökonom an der Georgia State University in Atlanta, im Videocall. Viele hätten wohl ohnehin schließen müssen, aber Covid sei der Sargnagel gewesen. Die Pandemie mit ihren ökonomischen Kollateralschäden wurde zum perfekten Sturm. Zunächst hätten die Krankenhäuser alle nicht dringenden Operationen gestrichen, sagt Lewis. Damit sei ihnen die Haupteinnahmequelle weggebrochen. Zugleich mussten sie Intensivbetten und Fachpersonal für den erwarteten Anstieg der Infektionen bereithalten. Der erreichte das ländliche Amerika zeitverzögert, aber mit Wucht. $175 Milliarden, die die Regierung für Krankenhäuser und Arztpraxen bereitstellte, brachte kurzfristige Erleichterung. Doch spätestens im Herbst seien auch diese Hilfsgelder aufgebraucht, sagt Lewis. Und ein Ende der Pandemie sei nicht abzusehen. Aber es gibt auch Gewinner der Corona-Krise im amerikanischen Gesundheitssystem, darunter die privaten Krankenkassen. Versicherungsunternehmen wie Anthem, Humana und United Healthcare konnten ihre Gewinne im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Die Menschen gingen seltener zum Arzt, sagt Gesundheitsökonom Custer. Krankenkassenleistungen würden weniger in Anspruch genommen, doch die Beiträge seien unverändert. Zwar kämen jetzt die Kosten für Covid-Behandlungen hinzu, doch die seien insgesamt eher gering. Im Vergleich zu Hüftersatz, Wirbelsäulenversteifungen und Herzklappen-OPs. Allerdings, viele Versicherungen fürchteten, dass die Nachfrage nach den aufgeschobenen medizinischen Leistungen demnächst hochschnellen werde, sagt Custer. Und verzögerte Behandlungen bedeuteten langfristig höhere Kosten. Jimmy Lewis geht davon aus, dass auf dem Land noch mehr Krankenhäuser schließen und dadurch mehr medizinische Versorgungswüsten entstehen. Regionen, in denen es im Umkreis von 200 oder 300 Kilometern kein Krankenhaus gibt. Abhilfe schaffen könnten neue Modelle, zum Beispiel freistehende Notfallambulanzen oder eine bessere Infrastruktur für die Telemedizin, finanziell unterstützt durch den Staat. Vor allem in die Telemedizin setzt Lewis große Hoffnungen. Doch die Voraussetzungen dafür seien leistungsfähige Internetverbindungen. Und die sind in ländlichen Regionen der USA häufig noch rar. Am Ende hänge die Rettung des Gesundheitswesens vom politischen Willen ab, sagt Bill Custer. Selbstverständlich könnten sich die USA eine gewaltige Investition in das Gesundheitssystem leisten, meint der Ökonom. Die Schuldenquote sei heute nicht annähernd so hoch wie noch im Zweiten Weltkrieg. Die Frage sei also vielmehr, wolle sich das Land eine solche Investition leisten?
Katja Ridderbusch war das. Wasserstoff hinterlässt beim Verbrennen praktisch keine Abgase. Daher ist er grundsätzlich geeignet als Ersatz für Kohle, Öl und Erdgas in Industrie und Verkehr. Allerdings braucht es viel Energie für die Herstellung. Also irgendein Nachteil ist wohl immer. Dennoch, die Bundesregierung hat eine nationale Wasserstoffstrategie entwickelt, um die Technologie voranzubringen. Federführend dabei ist der Bundeswirtschaftsminister, der als oberster Wasserstoffvorantreiber heute die Dillinger Hütte im Saarland besucht hat. Welche Rolle dort der Einsatz von Wasserstoff spielen soll, Tonja Koch dazu.
Es ist heiß am Hochofen und laut. Die Stahlkocher bereiten einen Abstich vor, damit das flüssige Roheisen auslaufen kann. Seit gut 2 Jahren experimentiert die Dillinger Hütte damit, beim Schmelzprozess im Hochofen die umweltbelastenden Kohlenstoffe zu ersetzen, um CO2 einzusparen. Dabei setzt das Unternehmen Koksgas ein, erläutert der technische Leiter Jean-Paul Semoes.
Koksgas, der hat sehr viel Wasserstoff, der hat reinen Wasserstoff 55%.
Es fällt ohnehin an und kann durch den Einsatz im Hochofen an anderer Stelle im Produktionsprozess durch umweltfreundlichere Alternativen wie Erdgas ersetzt werden. Beides zusammen, also die Substitution des Kohlenstoffes durch Wasserstoff sowie der vermehrte Einsatz von Erdgas, wirke sich positiv auf die CO2-Gesamtbilanz des Stahlunternehmens aus. Nur im klassischen Sinne grün ist das Koksgas nicht. Dafür müsste der darin enthaltene Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien etwa mit Hilfe von Wind oder Sonne erzeugt werden. Trotzdem erfülle das Gas seinen Zweck, sagt Semoes.
Obwohl es Koksgas ist und obwohl es noch kein grüner ist, sind wir grün vorbereitet und wir senken jetzt bereits um mehr als 2% die CO2-Bilanz.
Das saarländische Stahlunternehmen spart mit der neuen Anlage jährlich bis zu 150.000 Tonnen CO2 ein. Und es könnte mehr Wasserstoff eingesetzt werden, sagt der Betriebsleiter des Hochofens, wenn er denn mengenmäßig und zu bezahlbaren Preisen verfügbar wäre.
Und die Anlage, die ist fertig für grünen Wasserstoff. Wir könnten 100% grünen Wasserstoff in den Ofen eindüsen. Wir brauchen die Infrastruktur, um diesen grünen Wasserstoff herzustellen. Und dafür brauchen wir die Unterstützung, nicht nur bei der Produktion, sondern die Unterstützung der Politik.
Das weiß auch der Bundeswirtschaftsminister. Mitte Juli hat das Bundeskabinett das sogenannte Handlungskonzept Stahl verabschiedet. Es sieht vor, dass neue Technologien, um in großem Stil Wasserstoff in der Stahlindustrie zu nutzen, staatlich unterstützt werden dürfen. Allein für Deutschland geht die Stahlindustrie davon aus, dass 30 Milliarden Euro nötig sein werden, damit der Industriezweig die Klimaziele von Paris und die daraus resultierenden umweltpolitischen Vorgaben der EU auch einhalten zu können. Und die Zeit dränge, es müssten Entscheidungen her, sagt der Vorstandsvorsitzende der Dillinger Hütte Saarstahl AG, Tim Hartmann.
Wir brauchen noch in diesem Jahr die Umsetzung dieses Konzeptes in einen verbindlichen rechtlichen Rahmen. Fakt ist, dass die Unternehmenskassen durch Corona geschwächt sind. Fakt ist, dass in diesem Jahr noch mehr billiger Importstahl in die EU hineingedrückt wird. Und wir brauchen jetzt einen fairen Rahmen. Wir brauchen die finanziellen Mittel im nächsten Jahr, um weitermachen zu können. Und wir brauchen die regenerative Energie zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Und ich sage nochmal, die Zeit rennt.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute angekündigt, dass die deutsche EU-Präsidentschaft dafür genutzt werden soll, mit Brüssel Einvernehmen darüber zu erzielen, dass die deutschen Stahlunternehmen finanziell unterstützt werden dürfen, um den notwendigen Transformationsprozess hin zu grünem Stahl zu bewerkstelligen. Darüber hinaus versprach Altmaier, dass noch die aktuelle Regierung darüber Klarheit schaffen wolle, wie denn die von Brüssel zu genehmigenden Beihilfen an die einzelnen Stahlunternehmen in Deutschland verteilt werden.
Tonja Koch war das. Wirecard hat heute den letzten Tag im DAX. Die Aufarbeitung des Wirecard-Desasters ist aber längst nicht abgeschlossen. Die Rolle der Politik, die Rolle der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Rolle der BaFin, das alles wird noch untersucht werden müssen. Und auch um die Struktur der Aufsicht bei sogenannten Fintechs wird es gehen. Wer überhaupt ist für die zuständig? Brigitte Scholz ist dazu.
Finanztechnologieunternehmen sind eine Art Twitter. Sie sind nicht eindeutig den Finanzdienstleistern oder den Technologieunternehmen zuzuordnen. Diese Fintechs unterliegen wie alle Unternehmen der Gewerbeaufsicht und wenn sie an der Börse notiert sind, auch noch der Börsenaufsicht. Eine spezielle Aufsicht aber gibt es nicht für sie, erklärt Christoph Schallast, Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management.
Fintechs sind ja an sich auch keine eigene Kategorie von Finanzdienstleistern. Das ist ja nur eine Kombination von Finance und Tech. Das heißt also, letztendlich setzen hier die Unternehmen auf digitale Geschäftsmodelle. Und davon gibt es solche, und die hat teilweise auch Wirecard betrieben, die per se nicht, zumindest nicht durch die Finanzaufsicht beaufsichtigt werden.
Vor 3 Jahren zumindest, das hatte die EU damals festgestellt, war knapp ein Drittel von ihnen gar nicht reguliert. Die Abgrenzung dessen, was Finance und was Tech ist, sei oft schwierig, etwa wenn ein Fintech eine Plattform zur Kreditvergabe anbiete, sagt Christina Barnier, Professorin für Banking und Finance der Universität Gießen.
Auch wenn das Ganze erstmal nach einer Bankdienstleistung aussieht, weil es ja am Ende um eine Kreditvergabe geht, muss man aber genau hinschauen, was genau bietet denn der Fintech hier an? Ist es nicht vielleicht nur das Zusammenbringen von Nachfragern nach Krediten und auf der anderen Seite dann doch wieder einer Bank, aber eben eines anderen Institutes, das den Kredit dann tatsächlich auch generiert und bereitstellt? Wenn es so ist, dann ist es wirklich nur eine technische Leistung, die erbracht wird. Und dann ist der Fintech selber erstmal kein Finanzunternehmen und wird auch nicht entsprechend reguliert.
Wie viele Fintechs aktuell in Deutschland aktiv sind, wird nirgends offiziell erhoben. Barnier geht grob geschätzt von 500 bis 1000 aus. Fintechs erfüllen mit ihren Innovationen eine wichtige Funktion im Finanzbereich. Deshalb bemüht sich die BaFin, diese Ideengeber nicht mit zu vielen Vorgaben im Keim zu ersticken. In Großbritannien, der Schweiz oder einigen asiatischen Ländern versucht man dies über den sogenannten Sandbox-Ansatz, sagt Barnier.
Man geht als Regulator sehr aktiv auf die Fintechs zu und erlaubt ihnen sozusagen wie im Spielen in der Sandkiste erstmal in einem sehr weichen Regulierungsrahmen und sehr eng in Kontakt mit der Regulierungsbehörde zu agieren. Das heißt, es fallen nicht gleich alle aufsichtsrechtlichen Maßnahmen an und müssen auch erfüllt werden, sondern erstmal nur ein kleinerer Rahmen, immer in enger Abstimmung mit dem Regulator, was für die Fintechs bedeutet, sie haben nicht gleich diese riesigen Lasten auf sich. Regulatorischen Anforderungen nachzukommen bedeutet ja immer, ich muss Informationen bereitstellen. Das ist unglaublich kostenintensiv.
Gleichzeitig aber könnten sie mit der Rückendeckung des Regulators arbeiten. Das schaffe auch Vertrauen bei den Kunden. Wichtig sei auch, meint Christoph Schallast von der Frankfurt School, dass man sich da in Europa auf eine einheitliche Vorgehensweise einige.
Im Augenblick gibt es eine sehr intensive Diskussion innerhalb der Europäischen Union, ob man nicht ein sogenanntes Level Playing Field für insgesamt Digital Finance schaffen will. Das heißt, grenzüberschreitend gleiche Anforderungen in allen Mitgliedstaaten für alle Tätigkeiten, und die gehen über Fintech hinaus, die gehen Richtung Digital Finance hinaus.
Somit würde man in Europa die Anforderungen für solche Geschäftsmodelle vereinheitlichen.
Brigitte Scholtes war das. Und zu Wirecard gibt es noch eine Nachricht. Der Insolvenzverwalter teilte mit, es habe eine erste Tochtergesellschaft verkauft. Und zwar die Brasilien-Tochter, die an einen an der New Yorker Börse gelisteten Zahlungsdienstleister geht. Claudia Wehrle, Wirecard hat ja heute den letzten Tag im DAX. Hat das die Kurse nochmal bewegt?
Zwischenzeitlich die Papiere zwar im Plus, aber aktuell rutschen sie 2,5% ins Minus. Sie sind weit entfernt von den Kursen, die wir mal gesehen haben. Wirecard ist Geschichte. Das Unternehmen wird abgewickelt. Einzelne Bereiche sind zwar durchaus interessant, die werden dann von der Konkurrenz übernommen.
Letzter Tag für Wirecard. Wie sieht es aus beim Nachrücker Delivery Hero, der ja am Montag Premiere im DAX feiert?
Ja, das ist so eine Sache. Das Unternehmen ist schnell gewachsen, erfüllt zwar die Bedingungen für einen Platz im DAX, hat aber noch nie einen Cent Gewinn geschrieben und hat kein Geschäft in Deutschland. Manch einer ungt schon, dann komme der nächste windige Kandidat in den DAX. Die Aktien noch im MDAX kurz vor Handelsschluss deutlich im Minus. Sie geben fast 2% nach.
Dann ein Blick auf DAX-Establishment, auf Bayer. Da gab es in den USA einen Vergleich bei den Klagen gegen die Verhütungsspirale Essure.
Da geht es um angebliche Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Einsatz der Verhütungsspirale. Nun habe man Vereinbarungen mit den Klägeranwaltskanzleien getroffen. Damit würden etwa 90% der insgesamt fast 39.000 in den USA bereits eingereichten Klagen beigelegt. Das ist zwar erfreulich, aber man muss halt im Hinterkopf haben, dass das nur eine Baustelle von vielen ist. Der Glyphosat-Streit ist ja immer noch nicht vom Tisch. Bayer Papiere deswegen 0,7% im Minus.
Lufthansa kurz noch. Rund 1,4 Millionen Kunden warten immer noch auf Ticketerstattungen für stornierte Flüge. Aber 5,4 Millionen Kunden hätten ihr Geld zurückbekommen, sagt die Lufthansa. Gab es Kursreaktionen darauf?
Auch das ist nur eine Baustelle von vielen. Die Lufthansa verhandelt ja derzeit mit den Gewerkschaften, welche Sparbeiträge von den Beschäftigten kommen sollen. Sie muss sich selbst neue Konzepte überlegen, wie sie in Zukunft überleben will. Die Aktien gehören zu den Gewinnern im MDAX plus 2,5%.
Und wie sieht der DAX aus zum Wochenschluss?
Die Tagesgewinne sind aufgezehrt. Der DAX verliert 0,6%, fällt auf 12.762 Punkte.
Und dann blicken wir auf den Euro, der ist deutlich schwächer geworden.
Kostet 1,1780 $. Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,49 auf minus 0,52%. Und die Feinunze Gold wird mit 1.942,87 $ aktuell gehandelt.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich.